Urlaub im Irak. Nicht unbedingt das Land, an das man als erstes denkt, wenn es um Urlaub oder um Tourismus geht. Aber es gibt tatsächlich zwei, drei wenige Reiseveranstalter in Deutschland, die genau das anbieten oder zumindest anbieten wollen. Was der Gedanke dahinter ist und vor allem, was man auf so einer Reise im Irak erlebt, das erfahren wir heute. Mein Name ist Peter Kreiner und ihr hört eine neue Folge von Mission Wissen weltweit.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Mein Gast heute ist Galileo-Reporterin Claudia Meyer, die einfach die krassesten Reisen macht, die man sich so vorstellen kann. Ob Mafia-Knäste in Italien oder Eisbären in Kanada, die Reisen, die Claudia unternimmt, sind einfach immer der Wahnsinn. Und jetzt kommt noch eine dazu. Ich bin allerdings ganz froh, dass sie heute in Deutschland ist, sonst hätte ich überhaupt keine Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. Aus Hamburg zugeschalten. Claudia, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo lieber Peter, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Du kennst ja inzwischen auch schon ein bisschen unseren Podcast und weißt daher ja schon, womit wir meist einsteigen, nämlich die Frage nach einem Mitbringsel. Hast du heute auch was dabei?
Ich habe tatsächlich kein Mitbringsel dabei. Ich bringe dir sozusagen nichts mit, was aber zu diesem Thema Irak und Reisen, Urlaubsreisen im Irak sehr gut passt. Denn es gibt dort einfach keinen Tourismus und es gibt auch keine Mitbringsel. Ich bin eigentlich so jemand, der auf jeder Drehreise und insbesondere auf den, sage ich mal, besonderen Drehreisen immer was kauft, immer was mitbringt. Meine Kamerateams lachen mich deshalb auch gerne mehr aus.
Ah, da bist du aber nicht die Einzige. Ganz ehrlich, ich habe schon mit ein paar Leuten gesprochen, die auch sagen, ich nehme immer was mit, auch so Kühlschrankmagneten oder was auch immer. Auch ich, auch selbst wenn es bei mir nur private Reisen sind, ich habe es mir auch angeboten. Ich habe eigentlich immer was mit von Reisen.
Ja, man erinnert sich ja dann auch ganz gerne dran und gerade wenn es was Besonderes war, zum Beispiel, du hast von den Eisbären vorher gesprochen, da habe ich mir dann bestickte Mokassins mitgenommen, die von den indigenen Cree dort eben in Handarbeit angefertigt werden. Es war so ein ganz tolles Mitbringsel, manchmal nicht so tolle Mitbringsel, aber beim Irak habe ich einfach nichts gefunden und der Grund ist, dass Tourismus im westlichen Sinne, so wie wir das kennen, dort einfach nicht existiert.
Wie kann man sich das denn überhaupt vorstellen? Oder besser gesagt, sagen wir es mal so, wie ging deine Reise überhaupt los? Das ist ja eine Reise, wo ich auch sage, okay, Irak, ich wüsste nicht mal, wo überhaupt anfangen, wenn man das überhaupt angehen würde, eine Reise in den Irak. Wie war das denn bei dir?
Ich habe privat nach Reisen gesucht, aber nach ganz anderen Reisen. Also ich wollte in Urlaub fahren, habe mir überlegt, wo fahre ich denn hin? Auf meiner Bucketlist stehen so ein paar abgespacede Ziele, zum Beispiel Papua-Neuguinea. Danach habe ich im Internet so ein bisschen gesucht und stolperte über einen Spezialreiseveranstalter in Hamburg, der Jochen, kenne ihn inzwischen ziemlich gut. Okay. Jochen hat so ein ganz kleines Reisebüro in Hamburg und bietet eben Reisen an ausgefallenere Ziele an und Reisen, die nicht so sehr von der Stange sind. Und da habe ich mich so ein bisschen durch das Programm durchgeklickt und plötzlich steht da Irak-Rundreise. Und
ernsthaft?
Ich dachte so, what? Wie kann das denn sein? Denn wir alle kennen den Irak, also anders als zum Beispiel vielleicht Länder wie Bahrain oder Jemen oder so, die ja auch im Nahen Osten sind, würde ich mal behaupten, hat jeder so ein Bild vom Irak im Kopf, schon allein durch die Nachrichten, die wir ja immer wieder verfolgt haben. Das heißt, beim Irak denke ich persönlich an die Golfkriege, ich denke an Öl, ich denke an den Diktator Saddam Hussein, ich denke an amerikanische Soldaten, die in ihren Panzern durch die Straßen von Bagdad donnern. Exakt. Und ich denke auch an das Foltergefängnis Abu Ghraib. Sowas habe ich da im Hinterkopf, aber doch kein Urlaub oder Reisen, Rundreise im Bus oder so, ja.
Absolut. Und das steht. Geht mir absolut genauso. Das sind genau die Bilder, die ich auch im Kopf habe. Und mir wird es genauso gehen wie dir so. Ich hätte es gelesen und würde es nicht glauben, dass es das gibt.
Und jetzt natürlich ist es so, dass wir als Journalisten und Journalistinnen und Reporter, wir fahren natürlich schon an schräge Orte und auch manchmal an gefährliche Orte. Ich habe schon an gefährlichen Orten gedreht. Beispielsweise war ich in Niemandsland zwischen Somalia und Kenia, im größten Flüchtlingslager der Welt. Da war die Entführungsgefahr sehr hoch, da war die Gefahr von Terroranschlägen sehr hoch. Das Gleiche gilt für Nigeria. Aber ich meine, es sind eben journalistische Reisen, wo ich als Reporterin von schrägen und schwierigen und gefährlichen Orten berichte. Aber das für normale Touristen als Rundreise anzubieten, da dachte ich so, was ist denn da los? Also habe ich diesen Reiseveranstalter angerufen und habe einfach mal nachgefragt. Und habe mich dann auch, weil der ja auch in Hamburg lebt, habe mich mit ihm getroffen, bin in sein Reisebüro gefahren. Und dann hat er mir erzählt, dass er eigentlich sehr stark auf Russland spezialisiert war. Beispielsweise war ein großes Ding bei ihm Reisen mit der Transsib, mit der transsibirischen Eisenbahn.
Ja.
Aber das ist natürlich durch den Krieg mit der Ukraine weggefallen. Also musste er sich so ein bisschen umtun nach anderen Zielen für seine Kunden. Und da schlenderte er wohl mal so über eine Tourismusmesse vor nicht allzu langer Zeit. Und da stand dann so ein kleiner, unauffälliger Stand vom Irak. Und die machten eben Werbung dafür. Und ihm ging es da genau wie mir. Er ging vorbei und dachte, er sieht mich richtig, drehte wieder um. Da war das immer noch da, dieser Stand mit, und stand wirklich da, Reisen in den Irak. Und dann hat er mit den Anbietern dort gesprochen und hat herausgefunden, dass der Irak sich tatsächlich als Urlaubsland für westliche Touristen aufstellen möchte und attraktiv werden möchte.
Okay. Das ist auch interessant. Also, hätte never ever gedacht. Also, okay, ja, ich meine, interessant, ja.
Genau das dachte Jochen dann auch und ich wusste das nicht, aber es gibt dann so Reisen für Reiseveranstalter. Also da packen die Anbieter dann 4, 5 Reiseveranstalter aus europäischen Ländern zusammen in den Bus und machen mit denen probeweise diese Tour und stellen denen das Land so ein bisschen vor, damit die dann sehen, okay, ist das was für meine Kunden? Gibt es da überhaupt Hotels? Entspricht das westlichen Standards und so weiter? Ja?
Ja,
und so eine Reise hat Jochen dann gemacht mit anderen Reiseveranstaltern zusammen und war also dann hellauf begeistert. Also der schwärmte vom Irak, also hat mir dann also ein Riesenpaket Bilder zugeschickt. Ich wollte gar nicht so viele Bilder haben, wie er mir dann geschickt hat. Aber ich muss sagen, das sah alles verblüffend spannend aus und ganz anders, als ich mir das so vorgestellt hatte. Und weil ich hatte mir Wüste und zerschossene Häuser und Skelette von irgendwelchen Panzern, die da noch in der Wüste vor sich hingammeln.
Genau, so das hätte ich mir vorgestellt. Auch gesagt. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, ja, man ist einfach so geprägt von diesen Nachrichtenbildern, die es halt einfach von ein paar Jahren da rumging. Und ich würde auch sagen, ja, ich kann mir jetzt nicht so vorstellen, dass es da so viel Spannendes zu sehen gibt, außer eben genau das, was du auch gerade gesagt hast. Wüste, vielleicht dann noch ein paar Ruinen und I don't know, was sonst das sein soll. Keine Ahnung.
Ganz genau. Und dann habe ich gedacht, hey, das wäre doch ein Thema für uns. Ja, das testen wir doch mal. Wie fühlt sich denn so eine Reise in einer solchen No-Go-Area und in einem eigentlich vollkommen unbekannten Land an? Und habe dieses Thema vorgeschlagen und es ging auch sehr schnell bei uns durch die Themenkonferenz und dann ging aber die Schwierigkeit los, denn in solchen Fällen schaltet sich dann bei uns natürlich die Konzernsicherheit ein. Also wir können nicht einfach überall immer hinfahren und losreisen, sondern das wird dann schon nochmal gecheckt und geguckt, ob wir da auch sicher unterwegs sind. Ganz klar, muss sein, gehört dazu.
Was ja auch ganz gut ist, muss man auch dazu sagen.
Was wirklich gut ist.
Ja, auch wirklich reisen in Länder, wo man sagt, so, das ist, da hat man auch wenig Einfluss, sage ich mal, von Deutschland aus. Und das ist natürlich gerade, es ist ja eine Dienstreise in dem Sinne. Und da hat der Arbeitgeber natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Deswegen finde ich schon ganz gut, dass man da ein bisschen vorher mal guckt, wie ist denn die Sicherheitslage da so überhaupt. Aber ich kann mir ungefähr vorstellen, dass die Konzernsicherheit wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, als du gesagt hast, hey, ich würde gerne mal in den Irak fahren, oder?
Genau, also die tun mir immer ein bisschen leid, weil so eine normale Konzernsicherheit von einem normalen Unternehmen, die haben dann Geschäftspartner in 2, 3 Ländern, auf die kann man sich einstellen, da weiß man, was Sache ist. Aber wir kommen ja immer an und sagen dann zu dieser Abteilung, hört mir zu, eben ich jetzt, hört mir, ich mache jetzt eine Rundreise durch den Irak. Und da sind die tatsächlich so ein bisschen vom Stuhl gefallen.
Das kann ich mir vorstellen.
Weil wenn man, also was man ja dann auch macht so als Journalistin, man geht auf die Seite vom Auswärtigen Amt und dann gibt es da, also zu jedem einzelnen Land auf dieser Welt gibt es dann so Reise- und Sicherheitswarnungen. Und da steht dann natürlich beim Irak ganz klar, also Reisewarnung, bitte nicht hinfahren. Und also Man muss das Auswärtige Amt, da muss man immer wissen, das ist ein bisschen so, als würde man den Beipackzettel von dem Medikament lesen. Da stehen also alle möglichen und unmöglichen Gefahrenquellen und unsicheren Orte drauf. Trotzdem muss man es natürlich ernst nehmen. Und dann war natürlich erstmal, brannte die Hütte, sage ich jetzt mal, als ich da ankam, mit dieser Idee, in den Irak zu fahren. Man muss dazu sagen, wenn Westler in den Irak fliegen, dann gibt's da in Bagdad die sogenannte Green Zone. Diese Green Zone ist ein Hochsicherheitsbereich innerhalb der Stadt, in dem wohnen sehr reiche Leute, aber in dem sind auch die ganzen Ministerien, die ganzen Botschaften. Also all sowas ist dort konzentriert. Das ist komplett bewacht und abgeriegelt. Okay. Und um da reinzukommen, braucht man dann schon bestimmte Papiere und bestimmte Genehmigungen. Und wenn man als Westler eben in den Irak reist, dann reist man normalerweise in diese Green Zone, diese hochgesicherte Green Zone und bleibt dort und bewegt sich dort. Frau Baerbock war vor kurzem im Irak, die ist dann tatsächlich mit einem riesigen Sicherheitstross auch ein bisschen weiter ins Land reingefahren. Aber der normale NGO, der normale Politiker bewegt sich nicht aus dieser Green Zone raus. Und ich habe gesagt, wir machen eine Busreise durch den Irak. Ja. Und dann gab es unglaublich viele Videocalls und unglaublich viele Meetings, in denen dann die Rede war, also was machen wir jetzt, wie sichern wir euch ab, geben wir euch bewaffnete Security mit, geben wir euch, zieht ihr schusssichere Westen an, welche Versicherungen schließen wir da ab? Es gibt nämlich sowas wie eine Entführungsversicherung, denn Entführungen durch...
Entführungsversicherung?
Die wurde tatsächlich nicht zum ersten Mal für mich abgeschlossen, also auch für Kollegen und Kolleginnen. Also okay. Es gibt tatsächlich Entführungsversicherungen, in denen dann auch integriert ist, dass dann ein Mann oder eine Frau mit einem kleinen Köfferchen und Geld dort auch anreist und dieses Lösegeld dann auch übergibt. Also es ist auch tatsächlich der Fall. Also all sowas wird dann natürlich durchexerziert, durchgesprochen und überlegt. Und ich glaube, man hätte es deutlich lieber gesehen, wenn ich nicht gefahren wäre.
Kann ich mir vorstellen.
Natürlich auch wegen der Eskalation. In Gaza ist die Lage halt noch mal heftiger. Als ich den Dreh geplant habe, gab es noch keinen Gaza-Krieg und dann spitzte sich die Lage immer mehr zu. Und es war dann wirklich im Vorfeld so die Überlegung, machen wir es überhaupt? Also mein Kamerateam hat kleine Kinder oder noch relativ junge Kinder und da sollte man sich das dann schon natürlich überlegen, ganz klar.
Aber es scheint ja trotzdem, um ehrlich zu sein, dann recht schnell eigentlich geklappt zu haben, weil ich erinnere mich noch gar nicht so lange her, glaube ich, dass du das Thema vorgeschlagen hast. Also ich schätze jetzt ein halbes Jahr oder sowas. Und dann scheint es ja tatsächlich ein paar Monate danach schon geklappt zu haben.
Ja, tatsächlich. Es hat dann geklappt und wir haben dann eben, also wir haben alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Wir haben uns gegen bewaffnete Security entschieden, weil ich auch bei Sicherheitstrainings von der UN, von den Vereinten Nationen, habe ich mal eins absolviert und da war die Rede davon, dass man eigentlich überhaupt erst auf sich aufmerksam macht, etwaige Entführer oder Attentäter, wenn man dann mit so einem riesen Security einfach so ein Anhang an bewaffneter Security reist, weil dann überhaupt jemand erst auf die Idee kommen könnte, Mensch, die müssen ja wichtig sein, wenn ich die entführe oder wenn ich da einen Anschlag verübe, dann kann ich so richtig Aufmerksamkeit erregen und dann komme ich in die internationalen Medien. Also das ist gar nicht unbedingt zu gut. Viele dieser Security-Leute sind vielleicht auch nicht so gut ausgebildet und sind oft best die Ersten, die dich dann vielleicht auch verkaufen an die Islamisten. Ja, also das ist alles eine sehr schwierige Angelegenheit, wo man vorsichtig sein muss. Das klingt dann immer gut. Wir hatten bewaffnete Security dabei, ist oftmals aber gar nicht so, so richtig sinnvoll.
Und vor allem, muss man ja auch sagen, ich meine, der Hintergrund ist ja, ich meine, da ist ein Reiseveranstalter, der das eventuell seinen Touristen anbieten will. Ich nehme jetzt mal an, dass der hatte auch keine Security mit dabei, oder?
Nee, hat er nicht. Also der ist jetzt wieder, der war jetzt so das Gegenteil von unserer Konzernsicherheit durch seine Kontakte in den Irak und auch seine eigene Reiseerfahrung hat jetzt Jochen ein bisschen so getan, als würden wir durch die Schweiz reisen. Ja, also und okay. Die Wahrheit liegt halt so ein bisschen in der Mitte.
Ich meine, aus seiner Sicht kann ich das schon nachvollziehen, wer natürlich das verkaufen will, auch an Kunden oder mögliche Interessenten danach. Ist schon logisch, dass er eher sagen wird, so, das braucht man nicht alles zwingend und das geht schon, oder?
Einerseits natürlich ja, andererseits bist du ja auch irgendwie für die Sicherheit deiner Kunden verantwortlich. Das heißt, wenn was passieren würde, wäre natürlich, also das wäre ja eine Tragödie. Ja. Insofern muss man auch als Reiseveranstalter sich natürlich schon auch überlegen, wie man dann in solchen Fällen vorgeht. Aber wie gesagt, er war jetzt eher sehr lässig unterwegs und die Konzernsicherheit das Gegenteil.
Verstehe. Aber er hatte jetzt quasi schon diese Reise schon mal gemacht, damals mit anderen Reiseveranstaltern. Da warst du nicht dabei, aber du bist jetzt nochmal mit ihm dahin gefahren, ist das richtig?
Richtig, wir waren dann, also er hat diese Reise zu dem Zeitpunkt noch kein einziges Mal verkauft gehabt, ja. Also wir waren so Testreisegruppe Null.
Ich verstehe. Okay.
Und sind dann mit ihm hingeflogen und wir haben auch nicht jetzt genau die gleiche Reise gemacht, die er mit den Reiseveranstaltern gemacht hat, weil wir brauchen zum Teil auch immer mal länger an verschiedenen Orten, weil wir ja auch drehen müssen, weil wir Bilder machen müssen. Also ist einiges weggefallen. Beim anderen waren wir vielleicht länger und ausführlicher. Aber im Prinzip haben wir dann eben mit ihm diese Rundreise gemacht, ja.
Wie lang ging die denn eigentlich?
Das waren 6 Tage für Galileo-Verhältnisse, eine halbe Ewigkeit, weil so unsere normalen Drehs dauern ja immer nur so 3 Tage plus 2 Anreisetage. Und in dem Fall war es also richtig lang, aber es ging einfach aus organisatorischen Gründen gar nicht anders.
Glaube ich. Also das heißt, ihr seid dann dort auch an verschiedene Stationen gereist?
Genau, wir haben richtig, also wir sind haben verschiedenste Städte abgeklappert und Städten, also Sehenswürdigkeiten und sind wirklich im klimatisierten Reisebus mit WLAN.
Oh, wow, okay.
Und
das kriegt man nicht mal bei uns überall.
Nein, genau, völlig verblüffend durch das Land gefahren und ich kam mir dann mit meinem Satellitentelefon mit Notfallknopf und so ein bisschen bescheuert vor. Es gab dann auch so die Regelung, dass ich mich täglich melden musste zu einer bestimmten Uhrzeit und es wäre wahrscheinlich ein SWAT-Team losgeschickt worden, wenn ich mich dann nicht gemeldet habe. Ich lebte in der ständigen Angst, dass ich das vergesse und dass dann in München Panik ausbricht in der Redaktion, weil ich mich nicht pünktlich gemeldet habe. Also es war immer jeden Tag ein großes Ding, dass ich mich jetzt wirklich zur richtigen Uhrzeit melde. Aber weil ich natürlich WLAN im Bus hatte, war das überhaupt kein Problem.
Verstehe. Auch eine skurrile Situation, kann ich total nachvollziehen. Also sagt, auf der einen Seite Satellitentelefon und auf der anderen Seite irgendwie WLAN, wo du wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, WhatsApp an sonst jemanden schreiben kannst. Ich erinnere mich ja, glaube ich, auch irgendwie auf Instagram von dir was gesehen zu haben aus dem Irak. War das danach oder war das eigentlich schon währenddessen?
Währenddessen, ich habe die ganze Zeit Stories und Fotos und natürlich wurde ich von vielen Leuten auch gefragt, weil viele Leute dann verblüfft waren über die Bilder und Szenen, die ich gepostet habe, denn man sah darauf halt irgendwie wunderschöne Moscheen oder wunderschöne Bauwerke, man sah darauf modern gekleidete junge Frauen, die von sich Selfies machten, also diese ganzen Klischees über den Irak, die sind bei mir so ein bisschen zu Staub zerbröselt.
Okay, spannend. Jetzt bin ich noch neugieriger geworden. Wie ging denn das für dich los? Also wie war denn überhaupt so dein erster Eindruck überhaupt von dem Land, als du angekommen bist?
Der erste Eindruck war, dass es so eine ganz anders geartete Einreise ist als sonst. Also normalerweise muss man als Journalist in vielen Fällen ein sogenanntes Journalistenvisum beantragen. Das ist meist umständlich, das dauert ewig lang, denn Journalisten, dem Beruf steht man ja in vielen Ländern sehr kritisch gegenüber und möchte eigentlich keine Journalisten im Land haben. Oder man muss aber auch einfach nur ein Einreisevisum haben. Und dann muss man auch dann führt man ja auch sehr teures Equipment ein, also für irgendwelche Kameras, irgendwelches Zusatzequipment. Da muss man mit zum Zoll und dann muss man 1000 Formulare. Also, und nichts davon gab es im Irak, nichts. Wir kamen halt an und dann stiegen wir aus und dann mussten wir zwar so ein Visum, was aber jeder ausfüllen muss, also füllst du aus, zahlst irgendwie 30 US-Dollar am Flughafen und dann reist du ein. Und jetzt, weil es aber überhaupt keinerlei Regelungen dafür gab, riefen dann erstmal bei der Einreise muss man dann schon die Koffer durch so ein Röntgengerät, also durch so ein Durchleuchtungsgerät schicken. Und da riefen dann natürlich unser Equipment schon großes Erstaunen hervor und große Diskussionen, was das jetzt ist und was wir damit wollen und was es soll. Und da hätten wir jetzt schon mal ohne die irakischen Partner, die da schon am Flughafen auf uns warteten, wären wir schon mal gleich gar nicht reingekommen. Also so fing es schon an. Weil also ich konnte mich auf nichts berufen. Ich konnte nicht sagen, hier, guckt Leute, hier ist unser brav ausgefülltes Carnet, hier ist unser Visum, alles passt und so. Sondern wir standen da halt, die sprangen Arabisch, ich nicht. Auch der Reiseführer.
Englisch ist wahrscheinlich schwer.
Keine Chance, ja. Und also es gibt durchaus Iraker, die Englisch sprechen. Also gar keine Frage. Ich meine, die Amerikaner waren ja sehr lange dort vor Ort, aber es dort in dem Moment sprach kein Mensch Englisch. Und da wäre man jetzt unter normalen Umständen echt aufgeschmissen gewesen, als meinetwegen Individualreisender. Und auch unser Reiseleiter konnte uns da in dem Moment, also der Reiseveranstalter, nicht helfen. Aber er konnte dann natürlich die irakischen Partner reinrufen und die haben das dann alles irgendwie gedeichselt und dann standen wir plötzlich draußen und fuhren los und da war dann so mein allererster Eindruck, wie das Klischee auch ist, nämlich Ölfelder. Ölfelder, echt? Ölfelder,
ach, gleich aus dem Flughafen raus, krass.
Wir landeten nicht in Bagdad, in der Hauptstadt, wir landeten in Basra und Basra ist die Erdölmetropole und das sind um Basra herum die größten Erdölfelder der Welt. Und was ich auch nicht bis dahin nicht wusste, Irak ist sogar jetzt nach vorne gerutscht gehört. Also jetzt ist, glaube ich, an dritter Stelle der größten Erdölproduzenten weltweit.
Ach, das wusste ich auch nicht. Krass.
Okay. Und es ist aber auch so ein bisschen so eine dystopische Mondlandschaft, so ein bisschen gruselig, weil es ist einfach nur, da sieht man diese Flammen kommen da zum Teil aus der Erde oder zum Teil aus diesen Schornsteinen und es sind einfach nur so, ja, Ölraffinerien, Ölwerke, Ölfördertürme.
Ja, das in einer endlosen Weite?
In einer endlosen Weite, endlosen Wüste. Und wir fuhren auch durch sehr, ich sag mal, lange Zeit durch ein völlig vermülltes Gebiet. Also Müllentsorgung, Müllabfuhr und so existiert nicht in unserem Sinne. Und da war jetzt der erste Eindruck erstmal so ein bisschen so, Also der war jetzt, also zwar dieses Ölfeld war schon beeindruckend, aber erstmal fand ich so ein bisschen,
Ja, klar, ja. Es ist so ein bisschen erstmal so nichts. War es denn eigentlich heiß oder ging es von den Temperaturen her?
Wir hatten extra, also der Jochen war nämlich bei seiner ersten Reise, hatte der Temperaturen von 50 Grad ist da auch kollabiert, also der hatte da größte Schwierigkeiten. Man muss also sehr genau gucken, wann man reist und ich hatte extra mir Januar ausgeguckt und wir hatten jetzt voll angenehme Temperaturen. Also bei uns waren es so zu irgendwas zwischen 16 und 22 Grad je nachdem, also es war ideal, ja.
Ja. Okay, aber schon mal interessant, dass ihr gar nicht in Bagdad gelandet seid, sondern in der anderen Stadt. Gab es dafür einen Grund, warum ausgerechnet diese Stadt?
Ehrlich gesagt keinen. Es war einfach, diese Reiseroute war in dieser Richtung vorgeschrieben. Also wir sind von Bagdad hin nach Basra zurück von Bagdad.
Ah, okay, verstehe. Wie ging es denn dann weiter?
Dann ging es weiter damit, dass wir dann in die Stadt Basra reinkamen, die gilt so als Finanzmetropole, eben auch gerade wegen des ganzen Öls drumherum. Und war ich dann verblüfft. Also die Straßen sind im Top-Zustand, es gibt viel Verkehr, es gibt gute, schöne, moderne Gebäude, schöne Brücken. Und ich habe so ein bisschen gestaunt, ja, weil ich mir so den Irak einfach nicht vorgestellt hatte.
Ist auch ein bisschen verrückt, wenn man so denkt, so da, weil du auch gerade gesagt hast, das ist so ein bisschen das Finanzzentrum. Irgendwie ist das immer da, wo, keine Ahnung, die Börsen und die Finanzzentren stehen, da ist es irgendwie immer sauber und aufgeräumt gefühlt. Fast überall.
Das stimmt. Also es ist jetzt natürlich immer noch ein Land, in dem jetzt nicht unsere Form von Sauberkeit, von Müll, man ist schon noch immer im Irak, ja. Aber es ist trotzdem, es ist einfach ganz anders, als man sich das so vorstellt. Also nicht irgendwie zerschossene Kriegsruinen und Wüste und nur arme Leute, sondern es wirkt einfach, also vielleicht ein bisschen so wie Marokko oder so oder wie Pakistan oder so. Also entsprechend erstaunt war ich und dann bin ich ins Hotel gekommen und ich weiß noch, dass ich, also beim Eingang muss man dann erstmal durch eine Sicherheitsschleuse, ähnlich wie am Flughafen, man muss also die Taschen ablegen und die werden dann durchleuchtet, nicht besonders
im Hotel,
ja.
Okay.
Aber also das gibt's ja öfter mal in vielen Ländern habe ich das schon erlebt, dass die Koffer erstmal angeguckt werden oder man selber dann auch durch so einen Metalldetektor gehen muss. Es war jetzt nicht besonders stark kontrolliert. Und dann kam ich ins Hotelzimmer und ich weiß noch, dass ich mir dachte, Mensch, das sieht so aus wie die ganzen Hotels, wenn ich immer drehe. So ganz normales Hotelzimmer.
Okay.
Nichts Besonderes, gar nichts Ausgefallenes. Aber dann habe ich was entdeckt und zwar zeigte an der Decke ein Schild nach Mekka, also ein Pfeil war angebracht.
Ach, ja.
Und im Schrank war ein Gebetsteppich. Das heißt also, dass man, also die meisten Reisenden, oder was heißt die meisten, so gut wie alle Reisenden sind Muslime.
Ja.
Und die müssen natürlich immer wissen, wenn sie gläubige Muslime sind, in welche Richtung wende ich mich denn zu den Gebetszeiten. Und weil man nicht immer sofort die Himmelsrichtung parat hat, ist wirklich in jedem Hotelzimmer im Irak im Schild angebracht, in welche Richtung ich mich wenden muss. Und in ganz vielen gibt es eben auch entsprechende Gebetsteppiche und Gebetssteine. Und dann war ich so ganz glücklich, dass es doch so einen kleinen Unterschied zu deutschen, typisch deutschen Hotelzimmern gab.
Hast du denn so ein bisschen mitbekommen, was da sonst für Gäste eigentlich in dem Hotel waren? Waren da auch Westler jetzt mal so gefragt? Hast du das irgendwie so ein bisschen ausmachen können?
Nein, Westler kommen dort einfach nicht vor. Also okay. es gibt keine Westler. Wir sind einer Familie begegnet, die ist so eine Abenteurerfamilie, die Extremreisen machen und die mit kleinem Kind in einem umgebauten Bulli so durch die Gegend und um die Welt fahren. Und die haben uns, das waren Österreicher.
Dem bist du im Irak begegnet? Das ist nicht
dem bin ich
ernst.
Doch, waren Österreicher.
Okay.
Und die haben zu mir gesagt, also ihnen wurde von der österreichischen Botschaft gesagt, sie sind wohl verrückt, also reisen sie unter keinen Umständen in den Irak.
Mit Kleinkind, Entschuldigung.
Mit Kleinkind, ja. Und sie können von uns keinerlei Unterstützung erwarten, konsularische. Sie sind komplett auf sich allein gestellt. Wir sprechen ihnen, also quasi, die haben das ihnen denen verboten, ja.
Okay.
Und das hat die aber relativ, also was heißt verboten? Man kann es ja nicht verbieten,
ja.
Aber die haben gesagt, erwarten sie keinerlei Unterstützung, wenn irgendwas ist. Die haben das relativ gelassen genommen, weil die auch planen, nach Saudi-Arabien zu fahren oder so. Also die sind einfach so ein bisschen, sag ich mal, Extremreisende.
Krasse
Familie, genau. Aber das waren die einzigen Westler. Nee, das stimmt nicht. Einer Amerikanerin sind wir noch begegnet, die da unterwegs war, auch mit einer organisierten Reise. Aber sonst sind wir einfach keinen Westlern begegnet. Wenn da Reisende sind, sind das Geschäftsreisende.
Mhm.
Vielleicht auch aus dem Iran oder den umliegenden Ländern. Und Pilger, weil der Irak ist das Pilgerland schlechthin.
Ach.
Und also wir denken immer, wir haben immer Mekka im Kopf,
ja.
Aber der Irak, also im Mekka sind es so 3 Millionen jährlich und im Irak sind es 19 Millionen
Was?
Jährlich.
Echt?
Ja, schiitische, also die schiitische Muslime, die dorthin pilgern, nach Karbala und Co. Und wir waren ja auch in der heiligen Stadt Najaf, wo ich dann zum ersten und einzigen Mal auch Ganzkörperbedeckung tragen musste.
Verstehe. Wenn wir gerade beim Thema sind, waren denn eigentlich auch, also ich stelle es mir jetzt mal eher männlich vor von den Gästen und was man wahrscheinlich da auch im Hotel sieht. Liege ich richtig?
Nee. Also da Frauen treten da im Straßenbild ganz normal auf.
Okay.
Und es gibt auch beispielsweise gerade in Bagdad sehr viele Frauen ohne Kopfbedeckung. Das ist dort ganz normal. Ich bin komplett ohne Kopfbedeckung durchs Land gereist. Jochen hatte mir das auch schon, der Reiseleiter hatte mir das auch schon im Vorfeld gesagt, dass ich mir da keinerlei Gedanken machen muss. Also es war von der Temperatur her jetzt gar nicht die Frage, ob ich irgendwie Spaghetti-Top trage oder und kurze Hosen. Das hätte ich sowieso, also natürlich habe ich mich, also habe ich, war ich, habe ich bedeckt. Also ich hatte eine lange Jacke an und ich hatte eine lange Hose an. Aber ansonsten kann man in ganz normaler westlicher Kleidung durchs Land reisen. An ein paar Stellen kam ich mir so vor, als hätte ich doch mal ein Tuch über den Kopf legen sollen, hätte ich mich, glaube ich, wohler gefühlt. Aber im Großen und Ganzen bin ich da völlig unbehelligt, ohne Kopfbedeckung durchs Land gefahren, bis auf Najaf.
Verstehe. Wie ging es denn dann weiter? Also erst nach dem Hotel, wo ging es dann hin?
Dann war unser großes Ziel die Yacht Saddam Husseins.
Die Yacht Saddam Husseins? Ernsthaft?
Richtig. Also deswegen sind wir auch, wollte ich auch unbedingt nach Basra, weil dort im Hafen liegt nicht die Yacht, sondern eine seiner Yachten und die ist völlig im Originalzustand. Und die kann man auch besichtigen, und aber nicht so jetzt mit Kassenhäuschen und Eintrittskarte und Öffnungszeiten von bis. Mhm. Also für mich blieb so ein bisschen schleierhaft und unverständlich, wann man da überhaupt mal irgendwer drauf darf. Wir durften drauf und für uns wurden dann auch die Privaträume Saddams geöffnet. Normalerweise darf man die immer nur von außen durch die Fensterchen sich angucken. Wir durften rein. Ist ja immer so der Witz, Galileo darf als erstes Kamerateam irgendwo hin. In diesem Fall stimmte das. Wir waren wirklich das erste Kamerateam, das jemals da rein durfte. Und es war natürlich super toll. Einfach sein Doppelbett mit französischem Seidenhimmel und sein Massagestuhl. Und er hatte einen extra Friseurstuhl und er hatte so eine Bart mit goldener Klobürste und so.
Ernsthaft?
Das war, okay. Das war wahnsinnig lustig. Ich meine, die liegt da schon seit 40 Jahren. Das heißt, das alles wirkt sehr veraltet. Der hatte zum Beispiel zwei Fernseher am Bett stehen, riesengroße, so altmodische Fernseher. Aber für damalige Verhältnisse war das natürlich Luxus pur. Und seine zweite Yacht, die liegt ein paar hundert Meter weiter, die wurde von den Amis zerschossen. Da ist also, die ist halb untergegangen, liegt die. Aber die andere konnte man noch besuchen. Und der Witz war halt, dass da wurde jeden Tag für ihn gekocht auf dieser Yacht. Und er hat diese Yacht aber nie betreten. Und dieses Essen wurde dann jeden Tag ins Wasser gekippt. Und jeden Tag wurde wieder von neuem für ihn gekocht und da regte sich jetzt einer der irakischen Reiseleiter, der Übersetzer, fürchterlich drüber auf und hat gesagt, was für eine Verschwendung, was für ein Wahnsinn und hat da eigentlich auch sich sehr drüber echauffiert.
Also ein bisschen auch gerade spannend zu sehen, wie die Iraker dazu stehen. Also es klingt zumindest so, wie du erzählst, also dass die das schon auch nicht gut heißen, was er alles getan hat.
Nee, gar nicht. Also es gibt sicherlich immer noch Anhänger, die von den Zeiten Saddam Husseins schwärmen, weil da alles angeblich so schön geordnet war. Mhm. Sejad ist jetzt eher jünger, von der jüngeren Generation, hat Saddam Hussein nicht mehr miterlebt und ist ganz klar gegen Saddam Hussein eingestellt, ist ganz klar demokratisch modern eingestellt, guckt Netflix und seine Lieblingsserie ist Vikings. Er hofft immer, er darf irgendwann mal mitspielen. Und er war auch jetzt mit mir
was öfter vor der Kamera. Ich kenne die Serie nicht, aber Entschuldigung, das ist schon so relativ großer Kontrast.
Okay. Aber das wäre so ein bisschen sein Traum und er hat er hat uns so ganz stark auch begleitet und viel erklärt und übersetzt und war auch so ein bisschen der kulturelle Übersetzer, weil er sehr viel wusste über den Westen und unser Leben und uns dann so ein bisschen erklärt hat die irakische Sichtweise.
Aber du warst auf Saddams Yacht. Wie krass ist das denn?
Ja, und ich saß in seinem Massagesessel, so ein automatischer Massagesessel. Und er hatte für die Daily Beauty Routine hat er auch so einen extra kleinen Friseursalon, wo er dann auf so einem Friseurstuhl saß oder sitzen hätte können, muss man ja immer sagen. Und wenn man dann aber die Gästekojen angeguckt hat, dann war man so ein bisschen enttäuscht, weil die waren schon, da ging es super spartanisch, während er da eben so mit französischem Rehleder und Seidenbettwäsche und so logiert hat.
Wie verrückt das alles ist. Ich nehme jetzt ganz stark an, das ist natürlich auch in deinem Film zu sehen, oder? Wie es da
aussah.
Also, ja, dann natürlich für alle, die es jetzt hören und es noch nicht gesehen haben oder es noch nicht gelaufen ist oder wie auch immer, schaut euch das auf alle Fälle an. Ich bin wirklich heiß drauf. Also ich bin sehr gespannt. Saddams Yacht, das würde ich schon mal sagen, ist definitiv ein ziemliches Highlight auf dieser Reise. Gab es noch mehr?
Für mich war tatsächlich ein großes Highlight diese heilige Stadt Najaf, weil ich da eben dann auch einen Chador tragen musste. Okay. Also es muss man sich dann so vorstellen, man fährt auf der Autobahn lang und dann kommen große Schilder am Straßenrand und da wird auf Arabisch und aber auch mit Bildern darauf hingewiesen, dass man sich ab jetzt zu verhüllen hat, weil man sich jetzt eben einem Heiligtum nähert. In dieser Stadt Najaf, da liegen die sterblichen Überreste des Nachfolgers, also nach schiitischem Glauben des Nachfolgers von Mohammed. Das ist sein Schwiegersohn gewesen. Und deswegen, also weil er dort begraben liegt, gilt das als heiliger Ort. Und da muss man dann als Frau eben einen Chador tragen. Und ich habe das noch nie, ich war zwar in einigen Ländern, wo man dann eine Kopfbedeckung tragen musste, zum Beispiel in Pakistan, aber so ein Chador hatte ich noch nie. Mhm. Und Sejad hat mir dann morgens ins Hotelzimmer gebracht. Und ich hatte mir so vorgestellt, dass ich so einen schwarzen kriege. Also ich habe natürlich, da sind ganz viele Frauen, laufen dann mit diesen schwarzen Chadors rum. Und ich muss sagen, an der Hotelrezeption, die sahen total super aus. Ja, das waren dann ganz stark geschminkte Frauen, toll, top geschminkt und in diesen Chadors und so. Und so hatte ich mir das auch vorgestellt.
Chadors, wie viel bedeckt der? Also was?
Der bedeckt den Körper, lässt aber das Gesicht frei. Okay. Und auch, also die Haare müssen dabei natürlich auch. Also es ist wie so ein Umhang, wo dann so eine Art kleine Kapuze über deinen Kopf geht, das Gesicht frei lässt. Und du trägst dann drunter extra nochmal so eine Kopfbedeckung, damit auch wirklich kein Haar rausrutscht. Und dann kam Sejad an mit dem für mich neu gekauften Chador. Und der hatte dann so ein, ich weiß nicht, so Blümchenmuster in weiß, hellblau. Ich habe dann vor Ort gemerkt, das tragen also vor allem ansonsten noch Kinder und Jugendliche. Und dann hat er den mit mir zusammen angezogen, also einfach über die Klamotte gesungen. Ich habe mich ziemlich dumm angestellt, weil da irgendwie auch so Gummis drin sind, die man dann, muss man wissen, wo man da reinschlüpft. Und Sejad hatte auch nicht dieses Unterteil für mich, so dass die Haare dann auch immer ein bisschen rausgefallen sind. Und dann das gesamte Team brach halt in Lachen aus und alle sagten jetzt, du siehst jetzt aus wie Huey Budas Nachtgespenst.
Oh, das ist aber auch fies.
Es war ein bisschen fies. Und Sejad hat auch so gesagt, du siehst irgendwie aus wie meine Tante jetzt. Also es war alles so ein bisschen
nett.
Aber ich wollte natürlich unbedingt diese Stadt sehen und unbedingt da rein und ich hätte noch ganz andere Sachen angezogen.
Verstehe. Was ist das für eine Stadt? Also quasi, ich weiß schon, es ist jetzt etwas gesagt, es ist eine Kultstätte, eine heilige Stätte. Wie kann man sich das vorstellen?
Dort gibt es zwei Dinge, die wirklich gigantisch sind. Das eine ist dieser Pilgerort, diese Gebeine, die in einer Moschee sind und dort kommen die Leute dann hin und berühren diesen Sarkophag oder diesen Schrein, nennen sie das, berühren den Schrein, halten da ihre Kopftücher dran, halten ihre Kinder dran, brechen in Tränen aus, küssen den Schrein. Also ich habe so eine katholische Wallfahrt mitgemacht nach Altötting in Bayern, ja. Auch für eine Geschichte. Also es ist durchaus vergleichbar, aber es sind natürlich dort Massen an Leuten, die dort sind.
Ich wollte gerade fragen, es hört sich auch so an, als ob da richtig, richtig, richtig viel los ist.
Ja, und wir waren, glaube ich, noch nicht mehr so besonders zur Primetime da, sondern wir waren ja eher an so einem ganz normalen Tag da. Mhm. Und man musste erstmal wieder eine Security nach Männern und Frauen getrennt, weil es da auch mal einen Anschlag gab. Da haben sich Islamisten in die Luft gesprengt und da kamen viele Leute zu Tode. Deswegen ist da eben dann Security. Und die haben dann natürlich direkt gemerkt, dass ich einfach fremd bin. Ja. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie unglaublich freundlich die zu mir waren. Ja, ja. Wie die gelächelt haben und wie dann die mir geholfen haben und dann gesagt haben, hier geht's lang und da geht's lang und so.
Wow.
Also da, obwohl ich ja jetzt sozusagen, ich bin ja nicht Muslima und ich bin, also eigentlich habe ich da gar nichts zu suchen, ja.
Ja.
Und trotzdem war da eine unglaubliche Freundlichkeit, auch in diesem Security-Bereich. Dann musste man bei getrennten Eingängen reingehen, Frauen und Männer. Und da war ein unfassbares Drängen, dass ich dann natürlich auch gefilmt habe. Und dann wies man mich das super nett darauf hin, dass man hier bitte nicht filmen soll, das ist hier nicht erlaubt und so. Und drinnen durfte ich dann aber wieder filmen.
Das ist nicht dass man da nett drauf hingewiesen wird, gell?
Also unglaublich. An solchen Stellen, unglaublich, ja. Und dann war aber der Nachteil, dass auf der Frauenseite waren die Schlangen so lang, ich bin dann gar nicht zum Schreien hingekommen. Ich musste mich dann jetzt so ein bisschen auf das verlassen, was mein Kamerateam auf der anderen Seite ohne mich gefilmt hat. Hm. Wir durften da offiziell filmen, sollten aber nur das Handy nutzen und kriegten auch nur irgendwie so 20 Minuten. Also das war schon eine Herausforderung, in dieser kurzen Zeit da Eindrücke zu sammeln. Wir haben es dann aber geschafft.
Wow.
Was dann aber der zweite größere Punkt dort ist, dass es dort den größten Friedhof der Welt gibt mit 5 Millionen Gräbern.
Ernsthaft? Der größte Friedhof der Welt? Und okay. Krass.
Erst habe ich es gar nicht so richtig kapiert, warum, aber dann habe ich es schon kapiert, alle wollen ganz nah an diesem heiligen Menschen, an diesem Imam begraben sein, so nah wie möglich.
Ja, ja, das macht Sinn, ja. Ja.
Deshalb ist, und das ist, also wenn man, also es gibt so ein Bild von mir, wie ich da auf so einer Anhöhe stehe und auf diesem Friedhof runtergucke und man denkt, man guckt halt auf eine riesige Stadt, ja. Das ist wie so eine riesige Stadt der Toten. Mhm. Und das war, ich habe sowas noch nie gesehen und ich war total geflasht. Ich war also völlig von den Socken und auch da sind wir rumgelaufen, auch da haben wir Bilder gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich ein Kamerateam sehen würde, die jetzt irgendwie auf dem deutschen Friedhof rumlaufen und irgendwelche Gräber filmen und Fotos von Leuten, also da würde ich wahrscheinlich sehr, sehr konsterniert und sauer sein.
Ja.
Aber nein, man hat uns dann, man wollte, dass wir da filmen, dass wir ihr Grab filmen, ihren Verstorbenen, das Foto von dem, dann haben sie uns, wollten sie natürlich immer, also ich wurde noch nie so oft fotografiert wie im Irak, also wir wurden auf dem Friedhof Gruppenfotos und dann wurden uns Orangen gegeben, die wir zu Ehren der Toten essen sollten und so, also auch da wieder, man hat sich einfach so gefreut, dass wir da sind und dass wir uns für ihr Land interessieren, für ihre Kultur interessieren und auch für den Friedhof interessieren.
Das finde ich ehrlich gesagt fast total überraschend. Ich hätte eher gedacht, dass man jetzt auch, ich sage jetzt mal, Westlern gegenüber vielleicht nicht zwingend so freundlich eingestellt ist. Und ich nehme mal an, mit einem Kamerateam und so weiter wart ihr gut als Westler zu erkennen.
Auf jeden Fall, ja. Also dann auf dem Friedhof haben wir auch wieder die normale Kamera ausgepackt. Da haben wir nicht mehr mit Handy gefilmt, wie noch zuvor bei dem Heiligtum. Und im Gegenteil. Also jeder wollte gefilmt werden. Die Leute springen vor die Kamera, möchten sich mit uns filmen lassen. Und eigentlich jeder hat uns, wenn wir dann kleine Interviews geführt haben, übrigens auch mit Frauen, ja, es war gar kein Problem.
Okay.
Dann haben die zu uns allen gesagt, wir freuen uns so sehr, dass ihr da seid, dass Leute aus dem Westen zu uns kommen, dass der Tourismus angekurbelt wird, dass ihr euch für uns interessiert. Egal, wo wir hinkamen, das war überall der Fall. Also so viel Freundlichkeit von allen Seiten ist mir nur ganz selten begegnet bei Dreharbeiten.
War es vielleicht ein bisschen deswegen so ein Highlight für dich von dieser Reise, auch wegen dieser vielen Freundlichkeit der Menschen?
Auf jeden Fall, ja. Diese Freundlichkeit, das macht natürlich sehr vieles einfacher. Man wird nicht immer freundlich empfangen, was ich manchmal auch verstehen kann. Aber viele Leute sind misstrauisch, tauen erst nach einer Zeit auf. Man muss dann erst lange mit ihnen sprechen, muss Vertrauensaufbau betreiben. Und in dem Fall war von links nach rechts, wurde man nur angelächelt. Von allen Seiten wurde einem zugewunken.
Wahnsinn.
Und
okay.
Wenn man so über einen Markt geschlendert ist, dann wollten einem die Leute nicht was verkaufen, sondern die kamen dann hinter ihrem Marktstand vor und wollten einem was schenken. Also ich kriegte dann hier Kekse geschenkt und da einen Tee geschenkt und dort dies und dort jenes. Also da hat's mir richtig Tränen in die Augen getrieben, weil ich das so rührend fand und so anrührend. Einfach.
Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt waren wir auf zwei Stationen dieser Reise. Ich nehme mal an, in dem normalen Paket von dem Reiseveranstalter gibt es noch mehr.
Da gibt es auf jeden Fall noch mehr. Wir waren dann zum Beispiel, also was ich vorher nicht wusste, also du darfst mich jetzt auch Kulturbanause nennen, aber ich wusste es nicht, dass der Irak als die Wiege der Menschheit gilt. Nicht die Wiege der Menschheit, Entschuldigung, sondern die Wiege der Zivilisation. Also im Irak wurde die Schrift erfunden, Mathematik erfunden, Astronomie erfunden, der erste Roman geschrieben. Es gab die erste Schule da, zu einer Zeit, als wir uns noch Kokosnüsse an den Kopf geschmissen haben, ja, so ein bisschen.
Matze, das wusste ich auch nicht. Also jetzt ja alle sagen können, so vielleicht im Arab, arabischen Raum, dass dann Teile davon irgendwie so erfunden worden sind. Aber das alles hätte ich auch nicht gewusst.
Und bin ich jetzt erleichtert, ja, dass es nicht nur mir so geht. Und da wir sind natürlich auch an solche Städten gefahren, wo man jetzt einfach hofft, dass die interessant für Touristen sein können und die jetzt einfach von den Bauten her und so durchaus mit den Pyramiden mithalten können.
Ja. Ach krass.
Da waren wir dann in so einer Stadt und da muss man sich das so vorstellen, dass wir da so hinfuhren und dann waren da exakt null Leute. Also nur wir. standen dann da vor diesem riesen Bauwerk, einer der ersten Städte der Menschheitsgeschichte, Ur hieß sie, und da ist einfach niemand. Und da gibt's auch keinen Stand mit irgendwelchen Mitbringseln und kein Café und nix. Da gibt's dann von der UN finanzierten so einen Weg, so einen Bohlenweg, dass man da gut hin und zurück gehen kann, und sonst einfach nix. Und da hat halt auch Reiseveranstalter Jochen, doch, also in dieser Stadt, das ist ja eine archäologische Ausgrabungsstätte. Das ist ein bisschen so, als würdest du halt die Pyramiden besichtigen.
Verstehe.
Aber ich hatte dann erwartet, na ja, vielleicht kann man dann da halt doch mal auf dem Kamel reiten.
Ja, also
oder es gibt da so einen Guide, der dann sagt, ich zeige euch alles. Ja. Und da war einfach nix. Und da sagte halt Jochen auch zu uns, ja, hier könnt ihr es mal sehen. Also hier steht man einem der bedeutendsten Bauwerke der Menschheitsgeschichte. Und wenn man jetzt in die Sixtinische Kapelle in Rom will oder in die Alhambra oder so, dann muss ich für meine Kunden 6 Monate vorher Tickets kaufen, damit die überhaupt eine Chance haben. Und hier ist einfach niemand, der das besichtigt. Das hat mich schon beeindruckt.
Also hört sich man ist es gar nicht gewohnt, dass irgendwelche touristischen Städten überhaupt noch so. Also können wir ja fast vorstellen, da hat man ja fast noch so ein Indiana Jones Gefühl, so man ist einer der Ersten, der das so entdeckt und so weiter. Spannend.
Und da wir trafen dann Iraker, die sich das so ein bisschen angeguckt haben, unter anderem so eine irakische Frauengruppe, und die kannten dann Galileo. Und da dachte ich dann auch, what?
Was?
Weil die irgendwie Verwandte in Deutschland haben und die kannten einfach Galileo. Und dann stehst du da in der irakischen Wüste.
Krass.
Und die haben dann eben liebe Grüße ausrichten lassen und so. Also fand ich auch ganz erstaunlich. Und ich war viel immer von einem Erstaunen ins nächste.
Wahnsinn. Klingt aber auch so insgesamt, als ob du eigentlich einen recht, recht positiven Eindruck von deiner ganzen Reise hast.
Auf jeden Fall war der Eindruck sehr positiv. Man muss wirklich dazu sagen, man darf das nicht unterschätzen. Also vor Ort hatte ich jetzt ein absolut sicheres Gefühl. Also es war überhaupt keine Bedrohungslage. Ich hatte wirklich Dresden, da fühlte ich mich unsicher. Da dachte ich mir, also hatte ich auch Angst und vor Überfällen, vor Entführungen. Da empfand ich die Leute als aggressiv oder unfreundlich. Also mein subjektives Sicherheitsgefühl war im Irak nur durch und durch positiv. Aber man muss es jetzt auch nicht schönreden. Natürlich, es gibt immer noch den IS im Irak. Der ist zwar seit 2017 gilt da als besiegt. Es gibt aber noch regelmäßig Anschläge. Und deswegen, man darf das jetzt auch nicht übertreiben und so tun, als würde man auf die Insel Mainau fahren. Ja? Mhm. Aber
der Vergleich ist gerade konträr kann es sein, aber verstehe.
Aber trotzdem ist der Irak ein wirklich unglaublich schönes Land, wo man ganz viel sehen und entdecken kann, das noch ganz unentdeckt und unberührt ist und die Menschen unglaublich freundlich sind. Und ich auf jeden Fall positiv, in jeder Hinsicht positiv überrascht war.
Wem würdest du dann so eine Reise empfehlen?
Man muss auf jeden Fall sehr abenteuerlustig sein. Und ich würde auch empfehlen dazu tatsächlich, was ich normalerweise nicht machen würde, ist so eine Rundreise zu buchen, weil allein, also bei Fahrten muss man immer wieder an Checkpoints halten. Also es gibt unzählige militärische Checkpoints. Und wenn man jetzt da kein Arabisch spricht und da jetzt dann nicht angemeldet ist und da als Individualtourist unterwegs ist, verplempert man damit, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Zeit. Das hat uns auch diese österreichische Familie gesagt. Mhm. Deswegen würde ich schon allein aus Bequemlichkeit dann so eine Rundreise machen. Aber wenn man vielleicht Arabisch spricht und besonders abenteuerlustig ist, dann kann man das auch alleine machen, würde ich mal sagen, und entsprechende Sicherheitsvorkehrungen einhält. Also ich würde jetzt beispielsweise in Hotels übernachten und nicht zelten. Ich würde nachts immer versuchen, im Hotel zu sein, auch wegen der Straßenverhältnisse. Aber dann kann man auf jeden Fall mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen in den Irak fahren. Und ich halte die Panikmache schon für ein bisschen übertrieben.
Ich sage dir ganz ehrlich, Claudia, ich hätte das nicht gedacht mit einem Einstieg heute in diesem Podcast. Ich war wirklich Urlaub im Irak. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt am Ende wirklich, dass du das sagst. Ich habe eher so ein bisschen mit der gerechnet, so ja, kann man machen, aber muss man nicht. Ich bin wirklich auch total auch ein bisschen geflasht von deinen Erzählungen. Und ich sage ganz ehrlich, tatsächlich, Also so ganz abwegig finde ich es jetzt auch für mich gar nicht mehr, weil tatsächlich auch so diese, wie du ja auch sagst, da ist so ein bisschen die Wiege von der Zivilisation. Das ist schon spannend. Das hört sich schon irgendwie gar nicht mal so schlecht an.
Also wenn man sich traut, dann wird man zurückkommen mit ganz vielen tollen neuen Eindrücken.
Ich denke drüber nach. Auf alle Fälle sage ich jetzt schon mal vielen, vielen herzlichen Dank, Claudia. Das war eine unglaubliche Reise und unglaublich spannend. Und die Erfahrungen, die du da gemacht hast, ich beneide dich ja fast ein bisschen darum. Aber auf der anderen Seite freue ich mich auch total sehr auf den Film. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt darauf, ihn zu sehen. Und kann ihn auch nur herzlich empfehlen für alle da draußen. Unbedingt Galileo einschalten, wenn Claudias Film zu ihrer Reise in den Irak zu sehen ist. Claudia, vielen herzlichen Dank dir.
Shukran, sage ich da. Dankeschön.
Und nächste Woche ist Ferdi hier und hat Mario Apfelbaum zu Gast, der auf einen Nussbaum gestiegen ist. Ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, hat er aber wirklich gemacht. Allerdings ist er nicht auf irgendeinen Nussbaum gestiegen, sondern er war bei der Walnussernte in Kirgisistan mit dabei. Und das lief anders, als Mario es sich vorgestellt hat. Mehr dann nächste Woche, also wieder unbedingt mit dabei sein, wenn es heißt Mission Wissen weltweit.